Ich kann sagen, also Literatur ist für mich in erster Linie Sprache. Das kann man, glaube ich, wirklich komplett so sagen. Also wenn ein Buch mich in der sprachlichen Gestalt nicht reizt, dann kann der Inhalt noch so interessant sein. Dann ist es für mich, wenn vom Inhalt her eher was Journalistisches, was mich interessiert. Also es muss immer eine sprachliche Formung sein. Und je stärker die spürbar ist, desto toller finde ich das meistens. Also, oder desto leichter kann ich mich dann auch dran entzünden, weil Literatur oder Bücher, Texte immer geformte Erfahrung sind. Und wahrscheinlich interessiere ich mich auch deswegen so für Übersetzungen, weil das ja natürlich eine unglaubliche Herausforderung ist, diese subjektive Sprachschöpfung dann auch noch in eine subjektive Übersetzungsschöpfung zu verwandeln und wieder eine neue Sprachschöpfung zu machen. Das ist einfach ein so mehrfach verklammerter Prozess, der mich bis heute nicht loslässt, den ich bis heute nicht richtig verstehe und der mich wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht loslässt.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens. Über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Vielleicht hegen einige von euch auch den Traum vom eigenen Verlag. Sebastian Gugolz hat ihn wahrgemacht. Er war zunächst Lektor bei Mattes und Seitz, lernte dort das Verlegen und sicherte sich mit einer Gewinnsumme von 250.000 Euro in einer ZDF-Quizshow ein gutes Polster für die nächsten Jahre der Verlagsarbeit. Über 50 Bücher sind seither im Gugolz Verlag entstanden. In enger Zusammenarbeit mit den ÜbersetzerInnen, die konsequent mit auf dem Cover der Bücher stehen und zu denen Sebastian Gugolz ein vertrauensvolles Verhältnis pflegt, nicht zuletzt auch deshalb, weil er ausschließlich aus Sprachen übersetzen lässt, die er selbst nicht spricht. Sein Verlagsprogramm hat er auf bereits verstorbene AutorInnen aus Nord- und Osteuropa ausgerichtet und obwohl oder gerade weil er nur 4 Bücher im Jahr macht, sind darunter wirklich überproportional viele sehr gute Bücher und vor allem echte Entdeckungen zu machen. Übersetzungen aus dem Mazedonischen oder Norwegischen, Lettischen oder Isländischen, um nur ein paar der Länder zu nennen, aus denen im Gugolz Verlag Bücher erscheinen. Wir sprechen über Vertrauen, Relektüren, Paratexte, Übersetzungen, das Vergessen und Wiederentdecken und den Weltzugang über Literatur und Kunst. Und natürlich auch über die Bücher, die Sebastian Gugolz mitgebracht hat. Rombo von Esther Kinski, das 2023 bei Surkamp veröffentlicht wurde, und Das Phantom des Alexander Wolf von Gaito Gastanov in einer Übersetzung von Rosemarie Tietze, 2012 beim Karl-Hanser-Verlag erschienen. Ich war schon aus der Ferne nur nach den Lektüren ein Fangirl von Sebastian Gugolz und seiner Arbeit. Nachdem wir über Literatur gesprochen haben, hat sich diese Bewunderung als richtig herausgestellt. Herzlich willkommen, Sebastian Gugolz.
Hallo.
Es ist sehr schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch sehr.
Ich habe dich unter anderem deswegen eingeladen, weil ich letztens aus deinem ganz, ganz tollen Verlag, dem Gugolz Verlag, ein Buch von Taje Bezos, spricht man das so aus?
Ungefähr so, ja.
Ich habe ehrlich gesagt Angst vor allen Namen, die wir heute
einfach raus damit
nennen müssen. Gelesen Frühlingsnacht aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Mhm. Und habe mich so über das Nachwort gefreut. Und zwar ist das von Hanne Ostervik. Mhm. Und habe dann wieder gedacht, ach, ich liebe einfach so Paratexte, ich liebe Nachworte. Und das ist ein, man kann sagen, literarisches Nachwort geworden. Es hat mich irgendwie so getroffen, obwohl das ein ganz wilder Text ist, der
um Whitney Houston geht und um weiß Gott was alles.
Genau, der alles Mögliche zusammenmischt, Tagebuchnotizen, Gedanken zu dem Buch, andere Lektüren. Mhm. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum ich eigentlich solche Paratexte so mag. Und ich glaube, es liegt daran, dass da die Liebe zur Literatur so durchscheint in solchen Texten.
Also ich liebe das auch sehr. Und als ich meinen Verlag gegründet habe vor 11 Jahren, waren eigentlich genau solche Texte die Idee dahinter, dass ich jedem meiner Bücher, die in meinem Buch, meinem Verlag erscheinen, Nachworte beigebe, manchmal sogar mehrere, weil ich genau diese Art, also das Mitlesen anderer bei der Lektüre, das ist was ich wahnsinnig toll finde. Ich mag auch sehr gerne so informative Nachworte, die gibt's auch manchmal in meinen Büchern, wo dann einfach das Leben und Wirken der Autorin oder des Autors beschrieben wird. Auch das finde ich natürlich gut, vor allem wenn man die Autoren überhaupt nicht kennt, ist das natürlich hilfreich. Aber sowas wie jetzt bei Frühlingsnacht von Hanne Oersterwyck, also so ein freies essayistisches Assoziieren, und es kommt ja immer wieder zu Vesos zurück. Also sie führt den Weg ja immer von Whitney Houston über den Tod ihres Lebensgefährten trotzdem immer wieder zu Vesos zurück. Und es stecken ja auch unglaublich kluge Beobachten über die Sprache von Vesos, über das literarische Programm drin. Solche Texte liebe ich ganz besonders. Und ich finde auch, also mir sagen häufig Leserinnen und Leser meiner Bücher, dass sie die Nachworte sogar zuerst lesen, wenn sie vielleicht die Autoren oder die Autorinnen, mit denen nicht so vertraut sind, weil die das eben auch einen Weg in den Text und zu dem Autor, zu der Autorin gibt. Und das ist der Idealfall. Das ist das, was ich mir eigentlich wünsche.
Ach schön, ja, weil im Prinzip machen wir das ja in diesem Podcast auch.
Ja, Wege zu den Büchern.
Genau. Du hast auch in einem Nachwort über Judith Herrmann geschrieben, Lesen heißt sich verlieben und sich in dieser Verliebtheit wiedererkennen. Mhm. Und dann hast du aber vorher so ein Zitat, ich glaube von Stefan Wackwitz, wo er so beschreibt, dass diese Liebe zur Literatur ja auch mit so einer Drogenerfahrung gleichzusetzen wäre und dass man die ja oft schlecht vermitteln kann. Mhm. Also das ist dann der nächste Schritt. Wie schafft man es eigentlich, das, was man wirklich liebt, dann auch noch in Sprache zu übertragen?
In den Nachworten meinst du jetzt?
Ja, oder auch wir jetzt hier im Gespräch.
Ja, das ist eine Schwierigkeit und ich glaube, das hat relativ viel mit Vertrauen zu tun. Und da kommen wir da komme ich jetzt zu dem Gründungsgrund für meinen Verlag. Und das war, oder zu dem Antrieb, der meinen Verlag bewirkt hat, weil das wirklich ein tiefes Vertrauen ist. Jedes der Bücher, die in meinem Verlag erscheinen, hat bei mir Begeisterung ausgelöst. Beim Lesen, beim Entdecken, beim Wiederlesen. Manche sind ja auch Neuübersetzungen. Und ich werde das oft gefragt, wie ich denn diese Auswahl treffe. Und ich muss einfach sagen, diese Auswahl ist höchst subjektiv. Also das ist eigentlich ist mein eigener Verlag ein Spiegel meiner Lektüren. Ein Spiegel der Lektüren, die ich mir gewünscht habe, die ich mir erschlossen habe. Oder auch ein Spiegel der Lektüren, die ich gehabt habe bei den Büchern, die ich antiquarisch entdeckt habe, neu übersetzen habe lassen. Und ich das ist ganz stark geprägt von dem Vertrauen, dass ich darauf vertraue. Man kann es, wenn man es umkehrt, sagen, dass ich gar nicht so besonders bin. Also wenn ich mich für ein Buch hemmungslos begeistere und mich in ein Buch verliebe, gehe ich davon aus, dass es andere Leserinnen und Leser gibt, denen das ähnlich geht. Und das ist, davon muss man einfach ausgehen. Ich arbeite ja auch nebenher noch beim Fischer Verlag, also in einem sehr großen Konzernverlag, der natürlich viel wirtschaftlicher und anders vorgehen muss. Aber meine leise Vermutung, das ist jetzt ein starkes Bekenntnis, vielleicht werde ich dafür auch gestraft, meine leise Vermutung ist, dass vieles daran ziemlich Augenwischerei ist. So Dinge wie Verkaufserwartung, Erfolgserwartung. Da gibt es viele Theorien zu, da hat auch jeder seine eigene Meinung zu. Aber da ist, glaube ich, auch sehr viel Hokuspokus oder sehr viel Selbstbeschwörung auch mit dabei, was auch in Ordnung ist und oft trifft es ja auch zu. Das ist ja nicht immer falsch. Aber ich glaube im Kern, und so versuche ich auch zumindest zum Teil auch bei Fischer zu agieren, muss ich eigene Gründe dafür haben, warum dieses Buch gelesen werden sollte. Und das muss mir ganz klar sein, bevor ich mich entscheide, ein Buch auch zu veröffentlichen. Und das ist dieses Vertrauen, dass meine eigene Begeisterung, die ich dann gar nicht immer unbedingt selbst auch so artikulieren muss, sondern die sich einfach durch die Tatsache, dass ich dieses Buch neu herausbringe, dann vermittelt. Und es gibt sehr viele Leute, das freut mich immer wahnsinnig, die das Verlagsprogramm wirklich begleiten. Ich dachte ganz am Anfang auch mal kurz, ob ich das so mache, wie die andere Bibliothek, so ein Abo-System. Ich habe mich dagegen entschieden. Es ist aber so, dass sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat. Es gibt eine, und das ist mehr als zwei Handvoll, also das Voll. Sind wirklich einige, so eine ganze treue Lesergruppe, die wirklich die Bücher vorbestellen, die kriegen jedes Buch bei Erscheinen zugeschickt und lesen einfach jedes Buch aus meinem Verlag und das ist unglaublich schön. Und es ist ja auch so, also wenn jemand ein Buch aus meinem Verlag mochte, ist es relativ wahrscheinlich, dass ihm etliche der anderen auch gefallen. Also der Verlag hat ja ein sehr starkes Profil. Und das ist ja, also das hängt ja alles miteinander zusammen. Das sind diese geteilten Leseerfahrungen, das ist dann ja, da kann man sich gegenseitig folgen. Ich gebe sozusagen Empfehlungen. Es gefällt nicht alles jedem, aber man kommt dann irgendwie auch, selbst wenn man nicht direkt kommuniziert, in eine Art von Kommunikation über die Lektüren. Und das ist was ich wahnsinnig schön finde.
Toll. Also ich zwei Gedanken hatte ich dazu. Einer ist natürlich, in einem großen Verlag muss man im besten Fall wahrscheinlich auch noch die Leute in den anderen Gewerken sozusagen, in den anderen Bereichen überzeugen.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, wenn sozusagen mehrere Leute gemeinsam an ein Buch glauben, dass das dann vielleicht Auswirkungen haben könnte, auch auf den Verkauf des Buches.
Das ist ganz bestimmt so. Also man muss in einem großen Verlag, ich nenne das immer Innenpolitik, muss man sehr viel Innenpolitik machen. Das muss ich in meinem eigenen Verlag, wo ich ganz alleine bin, natürlich nicht. Da mache ich einfach was und dann ist das so. In dem großen Verlag, wenn ich jetzt ein Buch machen würde, von dem nur ich begeistert bin, was aber der Vertrieb, die Presse, das Marketing ablehnt oder sagt, na ja, gut, da überdreht er ein bisschen, dann ist dieses Buch auch, also dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieses Buch erfolgreich wird. Also da geht ganz viel auch darum, wie man das Buch in den Verlag trägt. Und das heißt gar nicht, dass man die anderen überreden muss. Das ist auch einfach nur, dass man sie anstecken muss, dass man diese Lesebegeisterung oder überhaupt diese Begeisterung für das Buch, es muss ja dann nicht immer eine Lesebegeisterung sein, dass man das teilt und dass man das gemeinsam erfüllt. Weil nur dann, wenn alle mitspielen, auch das Buch wirklich ein großer Erfolg werden kann. Ja, das stimmt.
Und das Schöne an deinem kleinen Verlag ist ja auch, dass man eben, dass es wirklich wie Meisterwerke deines Herzens oder so sind.
Ja, ja, also, das stimmt.
Katja Petrowskaja hat das gerade kurz gesagt, sie wusste, dass du hier zu Besuch kommst, hat sie mir das geschrieben. Das spürt man sofort. Ich glaube aber auch, oder vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen, dass wenn man sich nicht dieser Überproduktion hingeben muss, sondern wirklich, du machst 4 Bücher im Jahr,
ja,
wenn man sich wirklich auf Bücher richtig konzentrieren kann und die dann auch wirklich gut machen kann, das ist ja wohl wahrscheinlich auch ein Teil des Geheimnisses, oder?
Ja, und das führt natürlich zum einen dazu, dass ich auch meine ganze Kraft in diese Bücher legen kann und auch dann bei der Vermittlung, also Vermittlung sind alles immer so technische Begriffe, die aus den großen Verlagen stammen, also eigentlich bei der Arbeit, diese Bücher zu den Leserinnen und Lesern zu bringen, in die Buchhandlung zu bringen. Die Buchhandlungen sind für mich auch ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Partner. Da kann ich einfach voll auf meine Kraft setzen oder kann ich meine ganze Kraft für einsetzen. Und das ist natürlich was anderes, wenn ich sage, jedes Programm, also Frühjahr oder Herbst, ich habe diese beiden Bücher ausgesucht und diese beiden Bücher präsentiere ich euch. Als wenn ich sage, hier ist ein Verlagsprogramm mit, bei Fischer sind es jetzt ungefähr 16 Titel pro Programm und sucht euch mal was aus. Das ist natürlich eine ganz andere Startvoraussetzung. Und ich habe ja auch, versuche ja auch bei meinen Büchern in meinem Verlag, das über die Gestaltung so zu lösen, dass ich sage immer, dass sie eine Familienähnlichkeit haben, also dass man sieht, sie gehören zusammen.
Ja.
Sie haben das gleiche Format, sie haben das gleiche Papier, sie haben die ähnliche Typografie, sind aber, wenn man dann sie genauer anguckt, sind eben nicht eine Reihe, sondern sind individuell gestaltet. Manche mit konkreten Motiven, manche abstrakt, manche typografisch. Aber man sieht, dass sie zusammengehören und man kann sie auch zusammenstellen und erkennt, das eine hat mit dem anderen zu tun. Und genau diese Balance ganz am Anfang zu entwickeln und danach auszuführen, war mir ganz wichtig, weil ich das eben genau auch so sehe. Die Bücher gehören zusammen. Trotzdem kann man sie auch individuell wahrnehmen oder auch auf eins stoßen und das dann lieben. Aber also ich versuche wirklich auf allen Ebenen, die mir möglich sind, von der Gestaltung über den Inhalt bis zum Nachwort, was du eben auch schon angesprochen hast, dass das wirklich zusammenpasst. Und da versuche ich auch wirklich für jedes Buch die beste und schönste Form zu finden, damit das sich entfalten kann.
Dir sind ja auch die ÜbersetzerInnen sehr wichtig, also die stehen mit auf dem Titel zum Beispiel. Aber wie findest du dann zum Beispiel die Nachwortschreibenden? Also bist du auch angewiesen, weil es ja meistens Sprachen sind,
die
du nicht sprichst, bist du auch sozusagen bei den Nachworten angewiesen auf Empfehlungen der ÜbersetzerInnen woher weißt du, dass zum Beispiel Marcel Bayer ein Riesenfan von Zoo von Viktor Schlowski ist?
Ja, also das macht mir besonders viel Spaß, diese Nachworte zu finden. Und mein Ideal war, als ich den Verlag gegründet habe, eigentlich immer deutsche Gegenwartsautoren und Autorinnen zu fragen. Weil ich das so als Idee hatte, dass wie so eine Art Patenschaft, also große Verlage lösen das oft durch Blurbs, also dass sie so kleine Stimmen hinten drauf haben. Ich dachte, das Blurb kann auch ein Nachwort sein. Und ich suche einfach Paten für die Bücher. Ganz am Anfang habe ich das auch geschafft. Dann war relativ bald klar, als ich eben nicht nur Wiederentdeckungen gemacht habe, sondern manchmal auch komplette Neuentdeckungen. Ich glaube, das erste war mein mazedonisches Buch, wo mir einfach klar war, das kann niemand kennen. Und ich könnte jemandem das Manuskript geben und gucken, ob er darauf reagiert oder sie. Aber das ist zu schwierig. Und dann habe ich eben auch angefangen, Autorinnen und Autoren aus den jeweiligen Ländern entweder selbst anzusprechen oder über die Übersetzer und Übersetzerin. Das passiert schon auch häufig. Aber diese Recherche oder dieses darüber nachdenken, das macht total Spaß. Und da ergeben sich auch wirklich manchmal total überraschende und total schöne Konstellationen. Bei Marcel Beyer war es so, dass er über Schklowski geschrieben hat, über den Schnee bei Schklowski, und ich das öfters Spuren von Schklowski in seinen Werken gefunden habe. Deswegen wusste ich, dass er sich für Schklowski so interessiert. Aber manchmal sind es auch wirklich einfach Zufallsbegegnungen. Zum Beispiel bei den Vögeln von Tarje Vesos. Das war das zweite Buch von Vesos, was ich gemacht habe. Da war das so, dass ich vorher das Eisschloss veröffentlicht habe und zum Messeschwerpunkt 2019. Und zu dem Schwerpunkt hatte Norwegen sehr viele Autoren und Autorinnen aus Deutschland nach Norwegen auch eingeladen. Und bei einer dieser Reisen war Judith Herrmann dabei. Und Judith Herrmann begegnete bei dieser Reise, oder da stieß sie irgendwie auf Vesos. Ich glaube, die sind in die Telemark gefahren und haben dort das Haus besucht. Und sie über Umwege, über Norla, über das Förderinstitut in Norwegen, stieß sie darauf, dass ich Vesos neu herausbringen will. Und darüber kam dann der Kontakt, weil sie wollte eigentlich nur das Manuskript schon lesen, bevor das Buch erschienen ist. Und daher wusste ich dann, sie beschäftigt sich mit Vesos. Und dann habe ich sie sofort angesprochen beim zweiten Buch, ob sie sich nicht vorstellen könnte, dafür Nachwort zu schreiben. So haben wir uns dann kennengelernt. Das war eine ganz schöne Konstellation. Und also eigentlich hat da auch jedes immer seinen eigenen Weg. Oft sind es Gespräche mit Autoren und Autorinnen, die dem vorangegangen sind, oder dass ich in der Lektüre Verwandtschaften finde. Bei Vesos ist es jetzt so, dass ich eine ganze Liste von Autoren und Autorinnen habe, von denen ich weiß, dass die den mitlesen, die ich jetzt für die nächsten Bücher von ihm anspreche, ob sie Nachwort schreiben. Aber manchmal eben sind es auch dann, wie jetzt gerade bei der Isländerin, die im Frühjahr erschienen ist, Ásta Sigurðardóttir. Da hatte ich gar keine Ahnung, weil die nie in eine westliche Sprache übersetzt war. Und da hat dann Tina Flecken, die Übersetzerin, eine ganz tolle isländische feministische Literaturwissenschaftlerin gefragt, die ein ziemlich tolles Nachwort dazu auch geschrieben hat. Also manchmal sind es auch solche Wege. Und dann eine auch sehr schöne Konstellation war mal bei meinem litauischen Buch. Da hat Jonas Mekas, der Filmregisseur, ein ganz kurzes, aber ganz tolles Nachwort geschrieben, wow, den ich glühend verehre schon mein ganzes Leben lang. Und dann kam ich da mit ihm zusammen. Also manchmal suche ich auch dann eine Konstellation, um mir bestimmte Kontakte zu erstellen. Ah, du musst mich stoppen, wenn ich zu lange rede. Ich merke, ich könnte über die Dinge, die mir so gut gefallen, könnte ich stundenlang reden.
Das ist schön. Das ist sehr schön. Es sind bislang 52 Bücher und sie sind vor allem aus Nord- und Osteuropa.
Ja.
Bis auf eine Ausnahme Schottland,
ja,
wenn ich das richtig recherchiert habe. Aber könntest du auch erklären, was neben deiner ganz subjektiven Liebe für die Texte, ob sich sozusagen dann durch Zufall bestimmte inhaltliche Kontinuitäten oder Gemeinsamkeiten herausgestellt haben? Oder ist das sowas, was man dann nur in Interviews sagt? Also ist es dann irgendwas, was man versucht im Nachhinein so zusammenzuzurren, oder?
Nee, also das könnte ich. Lustigerweise ist es aber durch ein Interview damals, ich kann mich noch genau erinnern, es ist das erste Mal mir so richtig aufgefallen, weil ich mir die Frage nicht gestellt habe. Ich bin wirklich nur so von Buch zu Buch und habe mir das... Ja. Und dann hat mir das irgendwann mal, das war ein Interview in der Taz, wo so ein Verlagsporträt erschien, und die Frau, die mich da interviewt hat, die Journalistin, die war ganz toll und die hat mir ganz tolle Sachen auch über mein Verlagsprogramm gesagt, die ich vorher so gar nicht erkannt hatte. Und die hatte eben unter anderem, das war dann eine ihrer Fragen, war eben, ja, sie richten sich ja immer, also weil die geografische Peripherie ist ja sozusagen Programm. Das ist auch in, dass ich mich den Regionen, die ich unterbelichtet finde, auch ländliche Regionen, nicht unbedingt die Metropolen, das hat sich inzwischen ein bisschen geändert. Es gibt auch etliche Bücher aus Großstädten, aber am Anfang war es vor allem ländliche Themen und eben Länder, die normalerweise nicht im Fokus stehen. Das war schon immer, aber worauf sie mich dann eben hingewiesen hat oder worauf sie mich überhaupt das erste Mal aufmerksam gemacht hat, war, dass es auch bei den Figuren so ist, dass das nie eigentlich nie Bürgertum ist, privilegiertes Bürgertum, dass es immer Außenseiter sind, dass es immer irgendwie ein bisschen verquere, manchmal auch komplizierte oder schwierige Charaktere sind, dass es Schicksale sind, die nicht ganz so flüssig sind. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, es sind fast nie Beziehungskonstellationen, das ist sehr selten. Also bei Zoo von Schlosky ist es da eine unerfüllte Liebe, aber es ist nie so, also das Gegenprogramm wäre zum Beispiel Beziehungsgeschichten im Bürgertum von Kopenhagen oder so. Solche Bücher würden mich überhaupt nicht interessieren. Und das hatte ich vorher nicht als Gedanken gefasst selbst, aber sie hatte mich darauf hingewiesen und da wurde mir das plötzlich klar. Und es gibt immer wieder so, manchmal durch Verweise von außen oder durch Fragen, dann merke ich plötzlich, dass es totale Kontinuitäten gibt. Und manche sind dann wirklich ganz subjektiv geprägt, glaube ich, wie zum Beispiel das, dass mich Beziehungsgeschichten einfach nicht so interessieren. Das ist
aber noch nie? Also wenn wir in deine Lesebiografie zurückgehen, einfach noch nie? Immer zur Seite gelegt?
Ja, und ich finde das auch oft langweilig. Ich finde auch Beziehungsgeschichten von anderen Leuten oft langweiliger als zum Beispiel Geschichten über das Erwachsenwerden oder also andere Geschichten oder Geschichten über bestimmte Degradierungserfahrungen oder sowas. Das finde ich immer interessanter. Das finde ich das eine tolle. Und was eben auch eine ganz starke Kontinuität ist, manchmal sind diese Themen, oder in meinem Verlagsprogramm, das ist ja 20. Jahrhundert, hauptsächlich erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sind dann von außen, von den historischen und politischen Verhältnissen geprägt. Das ist zum Beispiel die Kontinuität des Exils. Es gibt sehr viele Bücher in meinem Programm, die mit Exil zu tun haben. Das hat aber einfach was mit dem 20. Jahrhundert zu tun, mit dem Frühen, wo einfach durch die großen Weltkriege und die großen Verwerfungen auf der ganzen Welt sehr viele Leute ins Exil getrieben wurden. Deswegen ist Exil ein ganz, ganz prägendes Motiv in den Büchern. Das ist also, würde ich sagen, wobei vielleicht kann man das auch in Frage stellen, nichts, was ich unbedingt gesucht habe, aber durch diese Konstellation von Außenseiter und Randfiguren und frühes 20. Jahrhunderts entsteht das dann oft, dass das mit Exil zusammenhängt. Aber es ist beim Exil zum Beispiel ist es kein Programm gewesen. Da war das wirklich einfach auch, da waren das die Autoren, die mich und Autorinnen, die mich einfach mehr interessiert haben.
Und diese Selbstbeschränkung sozusagen auf eben osteuropäische und nordeuropäische Literatur, war die schon immer, also hat das auch schon immer dein Leseinteresse geprägt oder war das einfach nur eine Entscheidung, als du den Verlag gegründet hast?
Also die Zeit, also das frühe 20. Jahrhundert, was jetzt bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts reicht in meinem Verlagsprogramm, das war schon immer einfach meine persönliche Vorliebe. Also das 19. Jahrhundert, ich lese manchmal auch ältere Sachen, ich lese auch viel Zeitgenössisches, aber die Moderne, die literarische Moderne ist für mich wirklich der Glutkern, von dem wir heute auch noch bestimmt sind oder von dem ich in meiner Lesebiografie sehr stark bestimmt bin. Da wurden die ganzen literarischen Verfahren erfunden, entwickelt, die bis heute unsere Literatur prägen. Und die ich einfach rasend interessant finde, mich da an diese Urzeit zurückzubewegen, auch lesend. Das war schon immer so, das war immer schon mein Fokus, dass die Wende des 19. zum 20. und dann das frühe 20. Jahrhundert. Die geografische Beschränkung ist in meiner persönlichen Lesebiografie nicht so stark natürlich. Jetzt bei Fischer kann ich auch endlich andere Regionen erkunden, aber da war das wirklich so eine Mischung aus Entdeckergeist, das waren die Regionen, aus denen ich selbst noch nicht so viel kannte und in denen ich aber die tollsten Entdeckungen gemacht habe. Und das hört sich manchmal blöd an im Nachhinein, aber das war wirklich ein starkes Motiv. Ich wollte, und zwar nicht aus Angst, sondern aus Solidarität, ich wollte Konkurrenzsituationen mit anderen Verlagen aus dem Weg gehen. Also ich hatte das Gefühl, das wäre jetzt doof, wenn ich jetzt auch noch, das ist jetzt nicht mal die breiteste Form, aber italienische Klassiker machen würde. Das macht Wagenbach, das macht Edition Converso, also das machen verschiedene Verlage sowieso schon. Und dann hätte ich das doof gefunden, also überflüssig gefunden, dass ich mich da auch noch umtue. Und ich wollte mich wirklich auf Gebiete vorwagen, zum einen als Leser selbst für mich, aber eben auch als Verlag für diese Regionen, die sonst so unterbelichtet sind. Und so bin ich dann auf Nord- und Osteuropa gekommen. Ich hätte wahrscheinlich auch nach Asien oder sonst, es gibt noch andere Regionen, Afrika, die sehr unterbelichtet sind in unserer Wahrnehmung. Aber ich hatte mich dann eben auf Nord- und Osteuropa beschränkt, was auch gar keine, also das hört sich jetzt vielleicht, weil es ja auch so, man kann sagen, so eine Sichel quer über Europa ist. Das hört sich aber jetzt so schlüssig an. Das ist aber, finde ich, wenn man in die Bücher schaut, gar nicht so schlüssig. weil meine Erfahrung ist, dass die skandinavische Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts uns sehr nahe ist. Da gibt es auch unglaublich viel Berührung mit Deutschland, sehr viele Autoren, eigentlich fast alle Autoren, von Hamsun über, in meinem Verlagsprogramm, Johannes W. Jensen, die sind alle in Deutschland gewesen, die konnten meistens Deutsch. Die Literatur war sehr stark, also ob das jetzt in Hamburg oder in Kopenhagen entstanden ist, machte kaum einen Unterschied. Die schrieben sehr ähnlich. Es gibt natürlich noch eine gewisse nordische Prägung dann daran, aber das ist sehr stark verwandt. Da ist das eigentlich die Ähnlichkeit der Geschichte und der Geschichten. Also mit Thomas Mann hat auch sehr viel zu tun. Also Hansestädte hatten sehr viel miteinander zu tun. Also da gibt es eine sehr große Nähe und auch einen sehr großen Austausch, der dazu führt, dass das eigentlich immer die Ähnlichkeit ist, die einen dann auch anzieht oder interessiert. Bei Osteuropa ist das ganz anders, bei den osteuropäischen Literaturen. Die sind oft, entstammen die einer ganz anderen Erzähltradition. Das spürt man ja immer, wenn man osteuropäische Bücher liest. Also das sind andere Erzähltraditionen und das sind aber auch oft ganz andere Themen. Und da kommt ja dann eben auch das Exil ganz stark mit rein. Da kommen die politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts, die dort einfach auch zwar miteinander zusammenhingen, aber andere sind, also anders geprägt als die bei uns in West- oder Mitteleuropa. Und da ist es, würde ich sagen, eher die Andersartigkeit und die Fremdheit, die zumindest bei mir so ist, dass die mich anzieht und dass die mich wahnsinnig interessiert. Und das ist eben dann beides zusammen, ergeben dann verschiedene Bausteine des 20. Jahrhunderts, die das 20. Jahrhundert zusammensetzen. Also da passt es dann doch wieder zusammen. Und dann, um das noch abschließend zu sagen, zu meinem Verlagsprogramm, habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass zwischen Ost und Nord das Baltikum eine ganz wichtige Scharnier- oder Schlüsselfunktion erfüllt. Und das Baltikum in der Literatur ist bei uns, also Estland, Lettland, Litauen, völlig unterrepräsentiert, auch in der zeitgenössischen Literatur. Und da gab es für mich die größten Entdeckungen zu machen. Und das ist eben auch so eine wahnsinnig interessante Kippfigur für den Zusammenhang von Nord- und Osteuropa, dass die baltischen Länder sich selbst ja als nordeuropäische Länder definieren, viel stärker über die Ostsee als Ostseeanrainer. Also das sind die Baltic Countries, die fühlen sich viel stärker Schweden und Finnland verwandt, als zum Beispiel Russland, dass die aber aus unserer Sicht osteuropäische Länder sind, sowieso immer als die Balten, als eins zusammengeballt werden. Also da lässt sich auch ganz viel durch die verschiedenen Perspektiven, bündelt sich in den baltischen Ländern, also in Estland, Lettland und Litauen, auch wahnsinnig viel, was, finde ich, erklärend für unser 20. Jahrhundert ist. So, jetzt ging es ganz tief in die Geschichte.
Spannend. Täuscht mein Eindruck, dass du auch interessiert bist an zwar einerseits sprachlichen Experimenten und sprachlich unkonventionellen Texten, die aber das Erzählen nicht ganz aufgeben.
Ja.
Also das ist auch das, was mich interessiert. Vielleicht liebe ich deswegen deine herausgegebenen Bücher so. Und wie das beides sozusagen in einem Text funktionieren kann.
Ja. Also das ist auch, wenn wir dann nachher noch über die Bücher, die ich mitgebracht habe, reden.
Ja, jetzt jeden Moment.
Wir können auch sofort. Sehr schön. Ich kann sagen, also Literatur ist für mich in erster Linie Sprache. Das kann man, glaube ich, wirklich komplett so sagen. Also wenn ein Buch mich in der sprachlichen Gestalt nicht reizt, dann kann der Inhalt noch so interessant sein. Dann ist es für mich, wenn vom Inhalt her eher was Journalistisches, was mich interessiert. Also es muss immer eine sprachliche Formung sein. Und je stärker die spürbar ist, desto toller finde ich das meistens. Also, oder desto leichter kann ich mich dann auch dran entzünden. Weil Literatur oder Bücher, Texte immer geformte Erfahrung sind. Und es kann manchmal sein, dass diese Formung eben in den Hintergrund tritt oder nicht richtig bewusst gemacht wird. Dann ist es meistens eher so, dass mich das dann weniger interessiert. Und wenn das, je stärker das in den Vordergrund tritt, ja, desto subjektiver wird auch der Text, vielleicht kann man das so sagen. Also desto stärker geprägt durch das erzählende Subjekt wird dieser Text. Und das ist was mich immer interessiert. Also das ist, damit ist nicht Autofiktion gemeint. Damit ist nicht immer die Verbürgung durch die eigene Erfahrung gemeint, sondern damit ist sozusagen die Gestaltung durch die eigene Sprache gemeint. Und das ist etwas, was mich in der Literatur absolut fesselt und wirklich zu dem Kern meines Interesses für Literatur gehört. Und dann wird es jetzt ein bisschen indirekt, bei vielen der Bücher, die ich veröffentliche und oder bei allen Büchern, die ich veröffentliche und bei vielen, die ich lese, vermittelt durch die Übersetzung. Also da ist natürlich spielt da die Übersetzung noch eine ganz wichtige, eine Vermittlungsrolle und Gestaltungsrolle. Und wahrscheinlich interessiere ich mich auch deswegen so für Übersetzung, weil das ja natürlich eine unglaubliche Herausforderung ist, diese subjektive Sprachschöpfung dann auch noch in eine subjektive Übersetzungsschöpfung zu verwandeln und wieder eine neue Sprachschöpfung zu machen. Das ist einfach ein so mehrfach verklammerter Prozess, der mich bis heute nicht loslässt, den ich bis heute nicht richtig verstehe und der mich wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht loslässt.
Genau, und deswegen vertraust du auch den Übersetzerinnen so sehr, ne?
Ja, also, dass sie auf Nachworte schreiben.
Genau, zum Beispiel so. Und du kannst, da du den Text ja auch nicht eins zu eins überprüfen kannst, weil du die Sprache nicht sprichst, geht es ja auch um dieses Vertrauen.
Ja.
Und auch um den Eigensinn, den die jeweilige Übersetzerin mitbringt,
ja,
oder?
Das ist auch was ich suche. Also die Übersetzerinnen und Übersetzerfiguren, die ich beauftrage, sollen auch einen eigenen Sprachschatz, oder
vielleicht kann man es anders sagen, ich bin tief davon überzeugt, es gibt natürlich sehr viele Gebrauchstexte, bei denen es wirklich nur um den Transfer von Inhalt geht. Und es gibt auch viele im weiteren Sinne auch literarische Texte, wo es einfach nur um die korrekte Übertragung des Inhaltes geht. Bei der Übersetzung von Literatur, und davon bin ich überzeugt, deswegen interessieren mich auch Neuübersetzungen so sehr, wo es ja dann immer auch Varianten gibt von einem Urtext in der übersetzten Sprache. Wenn es zwei Übersetzungen oder noch mehr gibt von Sturmhöhe, gibt es, glaube ich, ich habe es mal gezählt, sowas wie 16 Übersetzungen. Und das ist total sinnvoll, dass es so viele Übersetzungen gibt, weil jede Übersetzung den Originaltext weiter anreichert durch einen subjektiven Blick der Übersetzerin oder des Übersetzers. Und das ist was extrem wichtig ist, finde ich, das auch im Kopf zu haben. Und deswegen betone ich auch in den Vorgesprächen, wenn das Übersetzerinnen sind, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe, dass ich mir wünsche, dass sie sich selbst auch mit einbringen. Deswegen ist es nicht nur ein Zugeständnis für die Übersetzerinnen und Übersetzer und deren Sichtbarkeit, sie auf das Cover zu schreiben, sondern das hat für mich auch was damit zu tun, dass ich nochmal markieren möchte, dass sie die Urheberinnen und Urheber des Textes sind, der gelesen wird. Das sind nicht die Autoren und Autorinnen. Die haben einen anderen Text geschrieben und der wird übertragen. Aber die Urheberinnen und Urheber der Sprache und des Textes, den wir lesen, sind die Übersetzerinnen und Übersetzer. Und das finde ich wirklich nochmal auch aus politischen Gründen dann wichtig, das zu markieren. Eben nicht nur als Zugeständnis, weil Übersetzerinnen und Übersetzer zu wenig verdienen und in prekären Verhältnissen leben und man die nicht oft genug rühmen kann, sondern weil es mir auch unter Textrezeptionsfragen wichtig ist, das nochmal zu markieren.
Esther Kinski,
ja,
die du mitgebracht hast, also einen Text von ihr, Rombo, den du mitgebracht hast, arbeitet ja auch als Übersetzerin.
Auch für mich, glücklicherweise.
Auch für dich. Und ich glaube, sie ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast.
Ja, oder? Und zu Esther Kinski muss ich, glaube ich, auch kurz ausholen, wie ich zu ihr komme oder
gerne
zu ihr stehe, weil ich, bevor ich meinen Verlag gegründet habe, bei Matheson Seitz gearbeitet habe und ich sozusagen der erste Lektor von Esther Kinski war. Ihre ersten literarischen Veröffentlichungen, Prosa-Veröffentlichungen hat sie bei Matheson Seitz gemacht und ich war ihr Lektor von Sommerfrische und dann auch Banatzko, also ihre ersten beiden Bücher, ihre ersten beiden Romane. Und damals war das schon, oder Esther Kinski ist ein Paradebeispiel für das, was ich über sprachliche Gestaltung der Welt und des Zugangs zur Welt gesagt habe. Und das war für mich, da war ich noch relativ jung, da fing ich gerade an, als ich diese Texte auf den Tisch bekam sozusagen. Und das war für mich wirklich überwältigend. Also jeder, der einmal Esther Kinski gelesen hat, wird sie, glaube ich, in jedem ihrer Texte wiedererkennen, weil das eine unglaublich subjektiv geprägte, unglaublich starke, unglaublich Assoziationen hervorrufende Sprache ist, die sie hat und die sich auch in ihren Romanen wie in ihren lyrischen und Zwischenformen findet. Also es ist nicht immer ein Ton, es sind verschiedene Töne oder verschiedene Tonlagen, in denen sie schreibt, aber es ist immer ihre Sprache und das ist unmittelbar zu identifizieren. Und ihre Sprache steht immer sehr stark in Zusammenhang mit ihrem Zugriff oder ihren Blick auf die Welt. Also das, was sie betreibt, ist Literatur, aber das ist Literatur in dem Sinne, dass es Arbeit an der Sprache ist. Es geht immer darum, Phänomene, Atmosphären, Eindrücke, Emotionen zu schaffen und das in Sprache zu fassen. Und ich kenne kaum jemanden, der das so intensiv macht wie sie, der bei mir auch so intensive Gefühle beim Lesen auslöst, obwohl es kaum spürbar, oder nicht kaum spürbar ist falsch gesagt, aber obwohl es nicht, also man könnte jetzt vermuten, dass das überorchestriert ist oder dass es wahnsinnig laut ist. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist, glaube ich, die gewählte bewusste Setzung der Sprache, die das so kraftvoll macht bei ihr. Und ich kannte sie eben als Autorin. Ich wollte dann, als ich meinen Verlag gegründet habe, unbedingt weiter mit ihr arbeiten, weil wir uns auch angefreundet hatten über die Arbeit. Dann habe ich deswegen mein Verlagsprogramm um Schottland erweitert, damit ich sie als Übersetzerin in meinen Verlag integrieren kann. Und also bis heute hat das Begleiten ihres literarischen Werkes als Leser und auch als Laudator oder in verschiedenen Zusammenhängen auch als Moderator, als was auch immer, in welcher Funktion auch immer, hat nicht aufgehört.
Filmemacher.
Ja, ich habe einen kleinen Film über sie gedreht auch mal. Also das Begleiten, das gegenseitige Begleiten hört nicht auf. Und das ist, deswegen ist sie eine der wichtigsten Beziehungen, die ich in diesem Bücherleben habe, bis heute für mich. Und eine wirklich über die Jahre eine wirklich ganz besondere Freundin für mich auch geworden.
Ich könnte mir vorstellen, wenn man noch so jung ist und dann kommt da so ein Text, traut man sich doch kaum zu lektorieren,
ja,
oder?
Das Gute ist, das muss man bei ihr auch gar nicht so sehr. Also man muss da nicht Figuren rausstreichen oder andere Stränge neu machen, wie das manchmal bei diesem invasiven Lektorat, was man manchmal machen muss, so ist. Es ist eigentlich nur ein ganz sorgfältiges, vorsichtiges Abklopfen dessen, was sie da tut. Das Lektorat bei Esther Kinski ist eher eine Begleitung ihres Schreibprozesses, als dass es ein Infragestellen dessen, was sie da tut, ist. Das ist eine Art von Literatur, die man als Lektor eben versuchen muss, so sehr zu schärfen, wie es einem als Lektor noch möglich ist oder wie das überhaupt noch nötig ist. Aber da muss man nicht wahnsinnig viel machen beim Lektorieren.
Und vor allem nicht glätten oder so.
Nein, auf gar keinen Fall.
Diese Eigensinnigkeit genauso lassen. Ja.
Und ich habe Rombo mitgebracht, weil das Buch ist, was der Auslöser war, dann auch für diesen Film, den ich gemacht habe. Und ich finde Rombo so ein außergewöhnliches Buch, auch in der deutschsprachigen Literatur, vielleicht sogar generell in der Literatur, weil es das ein Buch ist, was auf vielfältige Weise, würde ich sagen, Erschütterungen darstellt. Zum einen im Zentrum steht Rombo, das ist das Geräusch des Erdbebens, das Geräusch der Erde, das Grollen der Erde vor dem Erdbeben. Es ist ein Erdbeben, was es wirklich gab, was im Zentrum dieses Buches steht, was in den 70er Jahren 1976 in Norditalien stattgefunden hat und dort unglaubliche Zerstörung angerichtet hat und bis heute diese Landschaft auch verändert hat durch die Architektur, die dann davor und danach war, aber auch durch alles, was das auch auf die Menschen und auf das ganze Gebiet, was das für einen Einfluss darauf hatte. Das steht sozusagen als Thema im Zentrum. Aber wie sie das auffächert in diesem Buch, wie sie das in kleine Kapitel, in verschiedene Stimmen, in verschiedene Naturbeobachtungen, in verschiedene Details jeglicher Art,
so
kulturelle
viele Geräusche.
Art, wahnsinnig
man hört
stark
dieses
akustisch.
Buch die ganze
ja,
Zeit.
Wie sie das auffächert, ist wirklich unglaublich. Und was eben im Kern steht und weswegen ich dieses Buch auch so außergewöhnlich finde und was ich erstaunlich finde, was nicht richtig wahrgenommen wurde, ist, dass es natürlich auch ganz stark um unser Verhältnis zur Natur geht, das Verhältnis der Menschen zur Natur. Also vor allen Dingen auch das Verhältnis der Natur zu den Menschen, finde ich. Also unter dieser Perspektive das nochmal zu betrachten. Und es kann natürlich auch als absolut zeitgemäßes Buch zur Frage der Interaktion von Menschen und Natur, von Mensch und Umwelt, also auch zu ganz vielen Klima- und Umweltfragen der heutigen Zeit gelesen werden. Und einfach die Frage, wie gehen wir Menschen mit einer Katastrophe um und was lösen Naturkatastrophen bei uns Menschen aus? Also und diese Aspekte fand ich erstaunlich, dass die so wenig betrachtet wurden, weil vor allem als ich es jetzt gerade auch nochmal wiedergelesen habe und die Naturkatastrophen, die häufen sich ja einfach in letzter Zeit, habe ich nochmal gemerkt, gerade jetzt hat sich ja die Ahrtal-Katastrophe auch gejährt, wo man plötzlich auch in den Nachrichten oder in Beiträgen ganz viele Stimmen gehört hat von Leuten, die damals betroffen waren. Und das ist ja auch was Esther Kinski hier vornimmt. Sie lässt die Figuren, die davon betroffen waren, ihre Geschichten erzählen von diesem Erdbeben, die ganz unterschiedlich sind und die wie so ein Mosaik zusammenpassen. Und das wurde mir nochmal klar, als ich jetzt das in Vorbereitung auf heute nochmal gelesen habe, dass das natürlich überhaupt kein abgeschlossenes Thema ist, sondern dass das vielleicht sogar relevanter wird zunehmend oder häufiger der Fall sein wird, dass wir uns auf diese Weise auch mit den Geschichten der Menschen zu so einer Naturkatastrophe beschäftigen.
Ja. Du hast in einer sehr schönen Laudatio auf Esther Kinski was geschrieben, was ich gerne vorlesen würde, weil
jetzt
das passt jetzt perfekt.
In
einem Filminterview, und das ist eben der Film, den wir gerade schon genannt haben, der heißt Gestörtes Gelände. Und den hast du zusammen mit jetzt
Fritzi Friedrich und Jo Radke gedreht.
Dankeschön. Ja. Also ich fange nochmal an, hier vorzulesen. In einem Filminterview erläuterte sie einmal, warum ihre Bücher keine ausgiebigen Charakterstudien der Figuren bieten, warum in ihnen so viel Umgebung und Umwelt, so viel Spuren und so wenig psychologisierendes Personal vorkommt. Das sei ihre Art, sich den Menschen dem Menschen zuzuwenden, antwortete sie. Sie schaue ihnen ungern direkt ins Gesicht. Ich scheue mich, erklärt Esther Kinski in dem Interview, auf direkte Weise Menschen zum Anlass zu nehmen. Ich nähere mich über das Gelände. Und das ist so toll in dem Buch gemacht. Das ist wirklich, also ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, allein wie gern ich diesen, das sind 7 fiktive Personen, die da immer wieder ihre Erfahrungen erzählen. Aber oft sprechen sie auch von so ganz alltäglichen Handlungen. Mhm. Also sie sprechen zwar auch über ihre Gefühle, aber relativ wenig, sondern sie beschreiben eigentlich sehr genau, was passiert ist, was sie zu dem Zeitpunkt gemacht haben, was die Tiere zu dem Zeitpunkt getan haben. Also man sieht ganz viel auch Menschen dabei, wenn sie was tun. Ja? Und vielleicht ist das auch ein Trick, wie man das schafft und gleichzeitig eben streut sie die ganze Zeit Naturbeschreibungen ein oder auch hat den Blick ganz stark bei den Tieren.
Ja.
So dass das, was sie hier sagt, wirklich Sinn macht. Das ist ein Umweg zu den Menschen. Ja? Das ist nie dokumentarisch, das ist nie psychologisierend, wie du es so schön geschrieben hast, sondern das ist wirklich sehr geschickt gemacht, wie man über dieses Gelände, also Landschaft würde sie, glaube ich, nicht sagen, aber vielleicht kannst du gleich noch den Geländebegriff ein bisschen erklären, wie sie das schafft in diesem Buch, dass wir aber dennoch total mitgehen. Ja? Und dass es auch gar nicht wichtig ist, ob ich mir jetzt noch merken konnte, was Mara, eine Figur, 30 Seiten vorher gesagt hat. Ich bin irgendwie, also man folgt den Figuren auch so blind.
Mhm. Und es ist einerseits der Umweg über die Natur und über die Natur und Umgebung, wie sie sich dem nähert, die Spuren, also wie das ja auch in dem Zitat, was du gerade vorgelesen hast von ihr aus dem Film, wie sie das da auch gesagt hat. Also die Spuren sind ein ganz wichtiger, oder Spuren ist ein ganz wichtiger Begriff für sie. Also man könnte ja dann sagen, am Schluss trifft sie dann das Ziel. Das würde ich aber gar nicht so sagen, sondern es sind die Umwege, die das Ziel sind.
Mhm.
Also sie nähert sich auf allen möglichen Wegen über die Erzählung und vor allem auch über ihre Erzählung. Also einerseits über die Erzählung der Figuren, die sie sprechen lässt, aber andererseits auch über die, wie du es gerade erwähnt hast, die beiläufigen Beschreibungen oder vermeintlich beiläufigen Beschreibungen von der Lebenswirklichkeit. Und man merkt ja dann auch, je weiter das Buch voranschreitet, da erzählt sie ja dann auch von der Lebens- oder lässt sie die Figuren erzählen von ihrer Lebenswirklichkeit nach der Katastrophe. Und in diesem Abgleich, da steckt natürlich dann auch die Spannung dieses Ereignisses drin. Und was aber eben auch wahnsinnig wichtig für sie ist, und das ist in ihrem ganzen Werk, ist die Frage oder das indirekte Nähern eines Ereignisses über die Erinnerung. Also die Frage, wie erinnern wir uns an Dinge, an was erinnern wir uns eigentlich von diesen Sachen? Das spielt ja auch im Abgleich der Figuren eine ganz große Rolle. Sie erinnern sich dann plötzlich ganz stark an bestimmte Details, an Details eines Tieres, wie du es schon gesagt hast, oder an Details in der Landschaft. Oder dann auch, wenn sie aus ihrem Leben erzählen, erzählen sie manchmal Details, wo man das Gefühl hat, das hat doch jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun. Und es wird aber umso direkter. Und es gibt auch sehr viele Stellen, wo die Figuren über Erinnerungen reflektieren. Und das, was Esther Kinski dann in dem Filminterview dann auch sehr ausführlich beschreibt, ist, dass ihr Bild von Landschaft, die ja eher Gelände ist, also Landschaft, die vom Menschen und von der Zeitgeschichte sozusagen geprägt ist, das sind eben in ihrem Verständnis Erinnerungen auch, die sich in das Gelände eingeschrieben haben. Also die Spuren im Gelände sind eigentlich mehr oder weniger materialisierte Erinnerungen. Und dieser ganze Kosmos, die Frage der Erinnerung, die Frage der Sichtbarkeit von Erinnerungen oder die Frage auch, was Spuren in der Landschaft für Erinnerungen aufrufen bei Menschen, das können ja auch wieder unterschiedliche sein. Diesen Fragen und diesen Spuren sozusagen geht Esther Kinski dann nach und das ergibt eben dann am Schluss nicht so eine Art Auflösung und puff, jetzt ist das Buch zu Ende, sondern diese ganzen Umwege, diese ganzen Spuren und Wege durch das Buch auch, die man nachzeichnen kann, die sind das Buch, die machen das Buch aus. Also es ist keine linear erzählte Handlung, sondern es ist wie so ein Mosaik auf Umwegen, ja, so kann man es vielleicht sagen. Und das Buch ist dann am Schluss trotzdem ein Kunstwerk, oder nicht trotzdem, sondern ist genau dadurch ein Kunstwerk geworden. Ein Kunstwerk der Vielstimmigkeit, dem aber natürlich dann auch in der Sprache immer Esther Kinski den Stempel aufprägt. So sehr sie sich auch in die einzelnen Figuren hineinbegibt, aber es ist immer natürlich ihre Sprache, die alles zusammenfasst und ihr Blick auch auf die Natur, auf die und auf diese ganzen Fragestellungen, der dem Ganzen dann nochmal so einen Zusammenhalt auch gibt. Und das finde ich ist, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist wirklich eine, und du hast es jetzt gerade eigentlich genauso beschrieben, als du gesagt hast, es ist manchmal gar nicht mehr so wichtig, was die Figur dann 30 Seiten vorher geschrieben hat, weil man sich dieser Sprache und diesem Ton und auch dieser Art der Bewegung in der Sprache überlassen kann. Und man lässt sich dann einfach, es wird wie so ein breiter, großer Strom, dieses Buch, mit dem man sich weitertragen lässt. Man lässt sich diese Geschichten erzählen, man lässt sich diese Beobachtungen erzählen, sie rufen eigene Bilder im Kopf auf und man merkt plötzlich, man ist durch dieses Buch geglitten, durchgekommen und hat irgendwie auch eine Erfahrung gemacht, so wie die Figuren in dem Buch.
Man stört sich auch nicht an Wiederholungen.
Nee.
Man freut sich richtig auf die Wiederholung, wenn sie kommt, wenn du irgendwas wiedererkennst.
Ja, und sie macht auch so bestimmte rhythmische Dinge, dass sie, ich dachte, vielleicht kann man einmal kurz was vorlesen oder zumindest so ein bisschen kursorisch. Ich finde das finde ich ganz besonders aufregend, diese Frage der Erinnerung. Und es gibt dann eine Passage, da gibt es ein kleines Kapitel, das heißt Erinnerung, das ist vorangeschaltet. Und dann lässt sie all diese 7 Figuren, kurze Abschnitte sind da zu den einzelnen Figuren, und sie lässt diese Figuren über Erinnerung reflektieren. Und das ist unglaublich, das kommt mir zumindest unglaublich nah. Da sagt dann Olga, ich lese immer nur die ersten Sätze der jeweiligen Kapitel der Figuren vor, weil die sagen dann immer Sätze zur Erinnerung. Olga sagt: Was ist die Erinnerung? Sie kommt und geht, wie sie will. Sie verschwindet und drängt sich auf, ohne dass wir etwas daran ändern können. Und am Ende dieses Abschnitts sagt sie dann: Ja, was ist die Erinnerung? Die Erinnerung, das sind wir selbst. Und dann kommt das Kapitel von Anselmo, der sagt: Die Erinnerung, die ist wie ein Schatten. Sie folgt einem überall hin. Und wenn sie nicht da wäre, dann würde man vielleicht genauso merkwürdig dastehen wie ohne Schatten. Und dann kommt ein Kapitel von Gigi: Ich kann mich nicht an so viel erinnern. Ich denke auch nicht viel über früher nach, über die Dinge, die passiert sind. Trotzdem braucht man die Erinnerung. Wer wäre man denn, wenn man alles vergäße? Aber die Erinnerung kann auch hart sein und wehtun. Dann ist das Vergessen besser. Und am Schluss sagt er: Das, was man da sieht, wird dann auch irgendwie wieder zur Erinnerung. Jeder ist zu seinem Gedächtnis verurteilt, zu dem, was in Erinnerung bleibt und dem, was vergessen ist. Und so geht das dann weiter. Silvia sagt: Ich habe ein gutes Gedächtnis, ich kann Dinge leicht behalten. Ich habe viele Erinnerungen, aber sie sind nicht geordnet. Und Toni sagt: Ich kann mich an vieles erinnern, aber dann weiß ich nicht, wie ich darüber reden soll. Also es ist, ich höre jetzt auf, man könnte weiterführen, da kommt dann noch Mara und Lina, die alle ihren Blick oder ihr Verhältnis zur Erinnerung beschreiben. Und das wird wirklich wie so ein Orchester fast an Stimmen, ein Orchester an Erinnerungen. Und das, ich finde, das Wunder an Esther Kinskis Sprache ist auch, dass sie, vielleicht hat man das jetzt bei den Stellen auch schon gehört, dass sie in ihrer Sprache eigentlich, wenn man genau hinguckt, ganz schlicht ist und unglaublich präzise. Sie vermeidet Adjektive, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind, um wirklich was genau zu beschreiben. Ihre Begriffe sind sehr einfach. Also ein Tisch ist eigentlich immer ein Tisch und ein Stuhl ist ein Stuhl. Und auch der Baum ist oft ein Baum, außer es ist wichtig, dass er eine Eiche ist, dann ist er eine Eiche. Und da wird nicht geschmückt oder die Wörter noch ausstaffiert mit irgendwas oder mit wahnsinnig komplex gemacht, sondern es ist eigentlich eine ganz aufs Wesentliche reduzierte Sprache, die aber vielleicht auch durch die Wiederholung, wie du es gesagt hast, und durch den Rhythmus und die verschiedenen Perspektiven sich wahnsinnig anreichert. Und zumindest geht es mir so beim Lesen, unglaublich klingt. Also du hast eben auch das Akustische schon erwähnt, aber das ist eine wirklich musikalische Sprache, die aus ganz einfachen Wörtern entsteht. So jetzt.
Ja, also lustigerweise hatte ich hier auch noch einen Satz notiert. Ich weiß gar nicht, welche der Figuren ihn sagt, aber der fasst nochmal ganz gut zusammen die Stellen, die du gerade vorgelesen hast. Die Erinnerung ist ein Tier, das aus vielen Mäulern bellt.
Ja.
Und da kommt dann auch schon das Auditive dazu.
Ja.
Ich hatte mir auch noch weitere Stellen notiert, die ich glaube, sie sagt an einer Stelle: Die Vögel haben geklirrt.
Oh, toll.
Und dann spricht sie noch, dann sagt sie: Ein Gurlen und Girlen hebt an.
Toll.
Und
ist fast schon lautmalerisch.
Genau,
ne?
Genau. Also das heißt, du hast vollkommen recht, es ist oft sehr, sehr präzise.
Ja.
Aber es gibt auch ständig so Wortneuschöpfung, beziehungsweise ich glaube auch einfach so ganz altmodische Worte, die sie aus irgendwelchen Lexika herausholt. Also ich weiß nicht, was Girlen ist, aber es ist auch total egal, weil auch da kann ich mich dem Klang einfach hingeben.
Ja, und man hat dann einen Eindruck davon, was es ist. Und in dieses Buch, in diese kurzen Kapitel bei Rombo jetzt, sind eben, wir haben das auch schon erwähnt, immer diese ganz kurzen Naturbetrachtungen oder Naturbeschreibungen eingefügt. Und dem, vor allem am Anfang, im ersten Teil, oder im zweiten Teil ist es, glaube ich, bei dem Landschaftsteil, genau, da geht sie dann eben, also weil Namen und Benennungen ist auch was extrem wichtig ist für sie in ihrem Schreiben. Und da geht sie, das sind dann ganz kleine Kapitel, die den Titel einer Pflanze zum Beispiel tragen und die dann einfach so ein paar Eigenschaften von einer Nieswurz zum Beispiel oder wenn man jetzt durchblättert, die Distel, Korbblüter und so weiter. Das ist Trauerfalter, also auch Tiere dann. Und dann sind das oft wirklich nur so 10 Zeilen, die sie dann über dieses einzelne Wesen oder diese Pflanze aus der Natur beschreibt, die aber auch das Ganze, also Mannstreu ist zum Beispiel.
Ah,
das
ja.
lese ich ganz kurz vor, das nur ganz kurz. Mannstreu ist eine heimische Distelpflanze. Im Spätsommer färben sich die Dolden silbrig blau. Die Blüte steht wie ein fahles Leuchten im Dämmer zwischen den Kalksteinen. Mannstreu ist eine Blume der unfruchtbaren Landschaft. Sie prägt sich dem Boden ein, der wie im Gedenken an die verblühte, verwelkte und verstreute Distel nichts anderes mehr an dieser Stelle wachsen lässt. Und man denkt dann so, das ist wie so ein kleiner Baustein, der da reingefallen ist, aber in diesem Kollektiv der anderen Bausteine hat man dann plötzlich das Gefühl, natürlich, Mannstreu ist elementar wichtig für diese Region und für diese ganze Umwelt, die da beschrieben wird.
Also das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Buch. Ich wüsste wirklich nicht, dass ich jemals sowas gelesen habe.
Nee, und es setzt sich eben in der Lektüre so fast unmerklich zusammen, finde ich, oder? Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Man fängt an und weiß ja am Anfang nicht so genau, worauf man sich da einlässt. Aber weil das Erdbeben wird auch ganz am Anfang beschrieben, das Grollen und dieses Rombo. Und dann muss man sich eben, wie du es schon sagtest, diesem Buch überlassen und wird einfach immer weiter fortgetragen davon.
Und ich habe auch nicht mehr versucht zu verstehen.
Mhm.
Ich habe mich wirklich dann nur noch hingegeben.
Mhm. Und trotzdem versteht man am Schluss.
Ja, genau, man versteht das alles, aber ich wüsste jetzt nicht, wie es konkret gemacht ist. So, jetzt müssen wir aber schon zu deinem zweiten Text
kommen. Unbedingt. Zu Gaito Gasdanov. Vielleicht erzähle ich da kurz, oder hast du einen Einstieg vorbereitet?
Nee, bitte erzähl kurz.
Dann erzähle ich nämlich, dass dieses Buch so unglaublich prägend für mich war, auch in der Entwicklung meines eigenen Verlags, des Profils meines eigenen Verlags. Das Buch ist, ich weiß gar nicht, 2012 oder 11 oder so rausgekommen?
Weil 12.
12. Und das war eben, mein Verlag habe ich 2014 gegründet. Und die Lektüre dieses Buchs, das war das erste Buch der Wiederentdeckung von Gaito Gasdanov. Danach sind noch ein paar Bücher erschienen, aber das Phantom des Alexander Wolf 2012 war das erste. Und ich weiß es noch, zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht die Idee gehabt, einen eigenen Verlag zu gründen. Da war ich noch bei Matthes & Seitz. Und ich weiß aber noch, dass dieses Buch erschienen ist und mich das vom Titel, vom Autorennamen, von den ganzen Umständen, von der Übersetzerin Rosemarie Tietze, auch eine der herausragenden Russisch-Übersetzerinnen, unmittelbar angesprochen hat. Ich das damals gelesen habe und ich das nicht fassen konnte, weil das war eine Erstübersetzung ins Deutsche. Also dieses Buch gab es noch nicht auf Deutsch.
Und das wurde 1947 geschrieben.
Ja, und Gasdanov gehört zu dieser Generation von Exilrussen, die nach Paris gegangen sind, eben in den 20er Jahren oder in Paris gelebt haben, dann auch in München gelebt hat später, aber eben in diesem Paris der 20er Jahre, wo sehr viele russische Exilautoren lebten und Autorinnen. Und dieses Buch hat mich unmittelbar getroffen, darüber sprechen wir gleich, aber ich weiß noch, dass ich das so unfassbar fand, dass man heutzutage, also 70 Jahre danach oder damals 60 Jahre danach, noch solche Bücher entdecken kann. Und das gab wirklich auch noch mit so einem Anschub, also das war wie so ein Leitstern, der auch über meinem Verlagsprogramm stand, weil ich dachte, solche Bücher möchte ich entdecken. Wenn es diese Bücher gibt, die mir wirklich als Leser eine Perspektive hinzufügen oder einen Blick hinzufügen auf das 20. Jahrhundert, den ich so vorher nicht lesen konnte, der mir so vorher nicht bekannt war, dann lohnt sich das, was ich davor habe, unbedingt. Und das ist, deswegen ist Gasdanov und das Phantom des Alexander Wolf vor allem, das ist, finde ich, das ist sein, also die andere, es gibt auch andere Bücher von ihm, die auch sehr stark sind, aber das ist einfach das Buch, was mich damals umgehauen hat und was mich, ich habe es jetzt nochmal gelesen als Vorbereitung für heute, was mich auch heute noch umhaut, selbst in der Relektüre, weil es so herausragend und so außergewöhnlich ist, finde ich.
Es hat auch eine unfassbare Aufmerksamkeit bekommen.
Ja,
ne? Also ich
es war ein Sensationserfolg damals. Ja,
ja, ja. Und es gab wirklich viel Besprechungen und so. Das ist ja auch interessant.
Ja.
Dass, oder?
Das gab mir auch Mut für den Verlag, weil ich eben gesehen habe, dass ich nicht alleine bin mit meiner Begeisterung für solche Bücher, sondern dass man damit auch richtig ein Echo und einen Widerhall entfachen kann. Und also das ist wirklich unter vielerlei Aspekten so eine Art Leitstern für meinen Verlag oder eine Art Modell. Es gab damals auch noch, erinnere ich mich dran, das habe ich auch sehr gerne gelesen, aber nicht mit diesem Enthusiasmus wie Gasdanov. John William Stoner war damals auch zu dieser Zeit ein Riesenerfolg von einer Wiederentdeckung von so einem von einem Buch, was einfach vergessen war oder was auch unbekannt war. Also diese Art von Büchern gibt es ja immer wieder. Und auch in der Zeit, in der ich jetzt meinen Verlag habe, gab es das ja auch bei anderen Verlagen. Es gibt es jetzt in neuerer Zeit häufiger bei Autorinnen, was natürlich dringend notwendig ist, weil es da ja hundertelang Nachholbedarf gibt. Ja. Tove Ditlevsen zum Beispiel war so eine Wiederentdeckung, die auch einschlug wie eine Bombe. Und das gibt immer wieder Beispiele dafür, dass es offensichtlich ein Leserinnen- und Leserbedürfnis gibt nach diesen Texten aus der Vergangenheit. Und auch so eine, also bei Tove Ditlevsen vielleicht noch stärker als bei Gasdanov und bei John Williams, so eine Art der Zurechtrückung von bestimmten Missständen. Also dass Tove Ditlevsen nicht die ganze Zeit so bekannt war, wie sie es jetzt wieder ist und nicht die ganze Zeit gelesen wurde und auf sie verwiesen wurde, hängt natürlich auch mit einer Ungerechtigkeit, also in diesem Fall mit einer Geschlechterungerechtigkeit zusammen. Und ich glaube, das Wiederentdecken hat auch oft was damit zu tun, dass man denkt, man möchte so ein in gewisser Weise Unrecht wieder ein bisschen ins Recht rücken und so eine unrechtmäßige Aufmerksamkeits- oder Gedächtnisverteilung wieder in ein bestimmtes Lot rücken oder rehabilitieren.
Du hast aber gerade schon von einer Relektüre gesprochen.
Ja.
Das würde mich auch interessieren. Also du hast es damals 2012 direkt gelesen und jetzt nochmal.
Ich hatte es vorbestellt, weil ich so aufgeregt war, als ich davon gelesen hatte.
Aber erinnerst du noch, was dich daran so angezogen hat?
Also das war, was damals bei der ersten Lektüre.
Damals.
Also es ist zum einen, wie wir vorhin auch schon sagten, wirklich diese Sprache. Weil das hat vor allem auch die ersten Sätze und der Anfang, aber es ist nicht nur der Anfang, es ist das Ganze, es hat was merkwürdig Verschobenes, finde ich, weil es hat was einen unmittelbar anspricht. Also man kriegt dieses Buch erzählt, sozusagen, von der Figur. Aber es hat auch was leicht Entrücktes, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber diese Sprache hat was ganz leicht Altertümliches, oder ich weiß gar nicht, ob es wirklich altertümlich ist. Es hat so was Zeitenthobenes irgendwie. Es ist so, auf einer anderen Spur läuft das. Und das hat mich von den ersten Sätzen an total gepackt. Und ich meine heute genauer zu verstehen, was das ist. Ich glaube nämlich, das ist zum einen das Russische, was da durch die Sprache schimmert. Also das ist auch etwas, was ich ich habe da mit Esther Kinski auch drüber gesprochen, die das Rosemarie Tietze auch so sehr schätzt. Und die sagte, sie schätzt an ihr, und damit habe ich verstanden, was das ist, was mich daran so reizt. Sie sagte, man liest bei Rosemarie Tietze auf eine wahnsinnig anregende Weise immer das Russisch mit durch ihre Übersetzung. Und ich glaube, das ist auch das, was mich da so anspricht. Und das hat dann vielleicht auch was mit dieser leichten Entrückung zu tun der Sprache. Und bei Gasdanov war das ganz eindeutig auch, vor allem beim ersten Mal des Lesens, dieser existenzielle Charakter dieses Buches. Also in ihrem Nachwort schreibt Rosemarie Tietze auch, bringt sie das auch mit Camus zusammen, was einerseits Sinn ergibt, finde ich, was andererseits aber wurzelt dieses Buch eben auch in der russischen Literatur und in diesem russischen Exil, in dem ja eine Vielzahl an Autoren und Autorinnen lebte und wirkte. Einer der Autoren ist auch in meinem Verlag dann erschienen, Boris Poplawski, mit dem Gasdanov auch befreundet war. Und das sind wahnsinnig starke literarische Stimmen, die in der damaligen Zeit im Exil schrieben. Und ich glaube, diese Spannung, die dieses Buch durchziehen, ja auch auf vielerlei Ebenen. Es ist ja auch ein Kriminalroman, ohne ein Kriminalroman zu sein. Die Spannung stammt aus einem Kriminalroman, aber eigentlich ist es gar keine Krimi-Geschichte, die erzählt wird. Also da gibt es ganz viele so Aspekte. Ich glaube, man kann das auf vielen Ebenen auf Spannungen zurückführen.
Genau, und irgendwie Doppelungen, Spiegelungen.
Ja.
Falsche Fährten.
Ja. Und so auch Abwege. Also, dass man Fährten gelegt werden, die dann aber ins Leere laufen und dann plötzlich aber doch wieder ins Buch zurückgeraten. Also, das ist.
Stimmt,
das ist
die ganz, Details ganz, sind auch total wichtig.
Ja, das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Und die Grundkonstellation ist eben, dass der Erzähler sich erinnert an eine Episode aus dem Bürgerkrieg, als er noch sehr jung war, als 15-Jähriger. Ich glaube, es ist das Ende. Die Truppen lösen sich gerade auf und er wird verfolgt. Er reitet dann auf einer schwarzen Stute und wird von einem älteren Soldaten der Gegenpartei sozusagen verfolgt auf einem Schimmel, der auf ihn schießt und das Pferd erschießt, unter ihm sozusagen das Pferd erschießt. Und er kommt aber nicht ums Leben bei diesem Schuss.
Er ist erstaunt, dass er nicht ums Leben kommt.
Er ist irgendwie konsterniert, bleibt da stehen, er hat noch seine Pistole bei sich. Und aus dieser Situation, die wirklich sowas wie das Zentrum dieses Buches ist, er erschießt dann diesen anderen Menschen zu erschießen. Also später stellt sich dann raus, das ist Alexander Wolf. Er schießt ihn, der stürzt von dem Pferd, er denkt, der ist tot, er nimmt diesen Schimmel und reitet davon, weil er Pferde hört. Also er hört, dass noch andere Soldaten dahinter kommen. Und das ist diese Grundkonstellation, an die er sich erinnert. Und er erinnert sich daran vor allem auch deswegen, weil er ein Buch liest. Also er ist dann in Paris im Exil und er liest dieses Buch, ein Erzählband, wo eine Erzählung, Abenteuer in der Steppe, glaube ich, heißt, wo genau diese Geschichte aus der anderen Perspektive erzählt ist. Also von diesem Mann, den er meint, erschossen zu haben.
Ja, das ist so lustig. Das ist wirklich lustig. Weil das sind ganz oft in diesem Text, sind das eigentlich so Unwahrscheinlichkeiten. Ja. Also die man natürlich erstmal als Zufall liest oder die man auch als Schicksal interpretieren könnte. Und eigentlich würde man denken, das ist zu konstruiert. Mhm. Ja, also jemand ist sein ganzes Leben damit beschäftigt, dass er als Jugendlicher jemanden aus Notwehr umgebracht hat und liest dann aber in einem Text durch Zufall diese Szene nochmal sozusagen aus der Gegenperspektive und stellt dann fest, so okay,
ist gar nicht gestorben.
Der kann nicht tot sein. Und das ist ja eigentlich so unwahrscheinlich. Mhm. Und wir glauben es auch hier wieder sofort. Mhm. Ja? Und das passiert noch mehrfach in dieser Geschichte, dass Dinge passieren, die... Würdest du sie mir erzählen, würde ich denken, naja.
Ausgedacht.
Aber, und das ist eben, weil die Sprache so gut ist und weil es auch so streckenweise wie so eine Kriminalgeschichte funktioniert, geht das halt. Ne?
Ja, und die Figuren, und das finde ich eben auch ganz toll, reflektieren immer auch darüber. Also vor allem er, die Hauptfigur, der reflektiert dann natürlich auch oder führt Gespräche auch mit seiner Geliebten dann oder mit anderen Figuren über das Wesen des Zufalls, das Wesen des Schicksals. Und man könnte jetzt, ich habe jetzt gerade auch fast Angst, wenn man das so erzählt, könnte man denken, oh Gott, ist das pathetisch. Und es ist auch pathetisch, aber es ist auf eine so tolle Weise pathetisch und es ist auf eine so tolle Weise auch metaphysisch und irgendwie größer als das Leben, bigger than life. Das ist, also ich habe gemerkt, als ich es jetzt wieder gelesen habe, dass ich es wieder mit der gleichen Spannung wie damals gelesen habe und wieder dachte so, unglaublich, wie das, da kommt ja noch eine Spiegelung und plötzlich, also beim Wiederlesen habe ich auch vieles, hatte ich natürlich vergessen an Details, aber dass das sich auch in diesem Mikro,
spiegelt sich mehrfach.
Ja, dauernd widerspiegelt und dann ständig, dann denkt man wieder, ach, das ist jetzt der, ach nein, das ist doch nicht genau der, ach doch, ist das vielleicht doch und so, also weil diese, also dieser Alexander Wolf zieht sich dann auf ganz vielen Ebenen oder drängt sich auf, er sucht ihn eigentlich, er sucht Kontakt zu ihm, er schreibt ihm dann, weil er diese Geschichte eben aufklären will. Es dauert aber eine Weile im Laufe des Romans, bis er den Alexander Wolf dann auch wirklich auf den trifft, sondern er trifft erstmal auf andere Figuren und die haben dann auch wieder ihre eigene Geschichte mit dem Alexander Wolf. Also der ist wirklich wie so ein Phantom, das sich durch dieses Buch bewegt. Jeder hat seine Geschichten und es lösen sich auch nicht ganz alle auf am Schluss. Also bestimmte Rätselhaftigkeiten bleiben. Vielleicht wird es bei der, also das war jetzt meine dritte Lektüre, vielleicht wird es bei der vierten Lektüre, werden sich vielleicht manche Rätselhaftigkeiten auflösen und andere wieder neu ergeben, das weiß ich nicht. Aber es ist ein, also wie so ein Kaleidoskop, dieses Buch auch. Ja. Und eben mit den Spiegelungen, wie du erwähnt hast, und diesen Doppelungen. Das ist ein so tolles Spiel. Und das Ganze eben in dieser getragenen, entrückten, würde ich sagen, Sprache, das hat wirklich einen großen Reiz auf mich und eine große Anziehung.
Ich habe das auch wahnsinnig gerne gelesen. Richtig toll.
Und diese existenziellen, ich habe eine Stelle, weil du gesagt hast, ich darf gerne auch
bitte
vorlesen, habe ich eine Stelle, weil das für mich die schönsten Stellen sind, die, wo es dann so metaphysisch oder fast so überirdisch schön wird. Und da gibt es eine Stelle, die ich kurz vorlesen will, die ein bisschen länger als die Esther Kinski-Stellen sind. Also er findet dann eine Geliebte, auch eine russische Exilantin, Jelena Nikolajewna, und mit der er dann auch eine Affäre anfängt. Also das wird seine Freundin, so kann man es eigentlich sagen. Geliebte hört sich so bescheuert an und auch so ein bisschen altertümlich. Also er lernt eine Frau kennen, in die er sich verliebt, mit der er dann eine Beziehung führt, die aber auch natürlich wieder in irgendeinem Verhältnis zu Alexander Wolf steht. Und da gibt es eine Stelle, wo es dann eben auch um diese existenziellen Themen geht. Und zwar, ja, ich lese einfach vor, ich kann danach sagen. Ich schlug ihr vor, also das ist dann die Jelena Nikolajewna, ich schlug ihr vor, für ein paar Tage ins Grüne zu fahren. Sie war sofort einverstanden. Am Morgen des nächsten Tages verließen wir Paris mit dem Auto und eine ganze Woche lang reisten wir umher, ohne ein bestimmtes Ziel, 100 oder 150 Kilometer von der Stadt entfernt. Als sich einmal überraschend herausstellte, dass kein Benzin mehr im Tank war, sahen wir uns genötigt, im Wald zu übernachten, im Auto. Es gab ein Gewitter mit starkem Regen und im Licht des Blitzes sah ich durch die dreckbespritzten Wagenfenster die Bäume, die uns von allen Seiten umstanden. Jelena Nikolajewna schlief, auf dem Sitz zusammengerollt und hatte mir ihren warmen und schweren Kopf auf die Knie gelegt. Ich saß und rauchte. Als ich für einen Augenblick das Fenster herunterließ, um die Asche von der Zigarette abzustreifen, schlug das ruhelose Geräusch unzähliger von den Blättern fallender Tropfen an mein Ohr. Es roch nach Erde und nassen Baumstämmen. Nicht weit entfernt brachen mit feuchtem Knacken kleine Zweige, dann flaute der Regen einen Moment ab, danach zuckte erneut der Blitz, grollte der Donner und wieder prasselten Wasserströme mit der vorigen Wucht auf das Dach des Automobils. Ich wagte mich nicht zu rühren, um Jelena Nikolajewna nicht zu wecken. Mir fielen die Augen zu und sackte der Kopf nach hinten. Und während ich einschlief und sofort wieder aufwachte, dachte ich über vieles gleichzeitig nach. Vor allem darüber, dass ich, ganz gleich, wie sich mein Leben weiter gestalten und welche Ereignisse eintreten würden, mich immer an diese Nacht erinnern würde, an den Kopf der Frau auf meinen Knien, an diesen Regen und den Zustand halbschläfrigen Glücks, den ich dabei empfand. Nach der alten Gewohnheit, jedes meiner Gefühle festzuhalten und zu ergründen, überlegte ich, woher und weshalb ich schon so lange und so blind wusste, dass ich eines Tages dieses Glück erleben würde und auch gar nichts Überraschendes daran wäre, sondern geradezu etwas Gesetzmäßiges, Natürliches, das mir seit jeher beschieden war. Nun kam mir der Gedanke, wenn ich alles begreifen und irgendwo im fernen Raum den fiktiven Augenblick finden wollte, da alles anfing, wenn ich restlos klären wollte, wie es dazu gekommen und weshalb es möglich geworden war und wie es mich jetzt im Sommer nachts bei Regen in den Wald verschlagen konnte mit einer Frau, von deren Existenz ich noch vor ein paar Monaten nichts gewusst hatte und ohne die ich mir nun mein Leben nicht mehr vorstellen konnte, dann müsste ich dazu Jahre der Arbeit und strapaziöser Gedächtnisanstrengungen aufwenden und bestimmt könnte ich darüber einige Bücher schreiben. Dieses gleichmäßige Rauschen des Regens, dieser Kopf, der auf meinen Knien lag, und meine Muskeln gewöhnten sich bereits an die runde und sanfte Schwere, die sie spürten. Dieses Gesicht, auf das ich im Dunkeln blickte, gleichsam über mein eigenes Schicksal gebeugt, und diese unvergessliche Empfindung seliger Fülle. Wie war das nur möglich gewesen? Im Lauf meines Lebens hatte ich so viel Tragisches oder Abscheuliches gesehen, so oft hatte ich Treubruch, Feigheit, Abtrünnigkeit, Habsucht, Dummheit und Verbrechen gesehen. Ich war dermaßen davon vergiftet, dass ich nicht mehr hätte imstande sein dürfen, überhaupt etwas zu fühlen, was einen auch nur fernen Widerschein einer auch nur kurzzeitigen Vollkommenheit in sich trug. Während dieser Stunden war ich weit weg von den Zweifeln, die mich gewöhnlich nie verließen, von der stets zu spürenden Traurigkeit, vom Spott, von allem, was meine ständige Einstellung gegenüber dem bestimmte, was mir widerfuhr. Mir schien, wäre nicht gewesen, was nun war, so hätte ich mein Leben umsonst gelebt. Und das würde immer so sein, ganz gleich, was noch passieren sollte. Ich hatte das nie mit solcher Klarheit empfunden wie in dieser Nacht. Ich musste mir einfach eingestehen, dass es eine solche Reinheit der Empfindungen in meinem Leben noch nie gegeben hatte. Alles war in dieser Zeitspanne auf einen einzigen Gedanken konzentriert. Und obwohl er alles umschloss, was ich wusste und dachte, und alles, was dieser Zeitspanne unmittelbar vorausgegangen war, lag natürlich darin jenes Element der Unbeweglichkeit, von dem Wolf gesprochen hatte. Letztlich hatte er vielleicht recht. Wenn wir nichts vom Tod wüssten, wüssten wir auch nichts vom Glück. Denn wüssten wir nichts vom Tod, hätten wir keine Vorstellung vom Wert unserer besten Gefühle. Wir wüssten nicht, dass einige niemals wiederkehren und dass wir sie nur jetzt in ihrer ganzen Fülle begreifen können. Davor war uns das nicht beschieden, danach würde es zu spät sein. Also, es ist wahnsinnig schön. Es ist natürlich pathetisch. Es ist natürlich auch, es ist das große Orchester. Aber es ist auch so wahnsinnig toll formuliert und es ist so unglaublich toll festgehalten.
Und zart.
Zart, unglaublich zart, ja. Also ich schwelge in diesem Buch und ich merke jedes Mal, ich tauche da wirklich tief ein. Und es ist auf eine ganz andere Weise als bei Esther Kinski. Aber es ist auch hier so, dass ich mich dieser Sprache die dann ja Rosemarie Titzis in der Übersetzung ist, aber dass ich mich dieser Sprache überlassen kann, selbst wenn da so, also das Auto heißt Automobil, also es gibt so bestimmte Markierungen, die das altmodisch machen. Es gibt natürlich auch diese leichte Verfremdung im Satzbau, die das so getragen macht, aber es trifft mich trotzdem unmittelbar und es ist mir gar nicht fern, es hat nichts Distanziertes für mich. Das geht mich unmittelbar an und das, was ich da rausziehe, das ziehe ich ja für heute daraus und deswegen sind das Texte aus der Vergangenheit, aber das sind Texte, die eben jetzt wirksam werden können oder die in der Lektüre jetzt zum Leben erweckt oder auch zur Wirkung erweckt werden. Ja, das ist die große Frage.
Perfektes Schlusswort. Danke. Danke. Also auch wirklich für diese beiden Lektüren.
Ach, das freut mich sehr.
Und sowieso für deine Bücher. Also weiter so.
Ich kann eh nicht aufhören. Also gut. Es wird Nachschub geben.
Vielen Dank. Ciao.
Ich danke dir.
Der Reader von Mascha Jacobs wird co-produziert von Burg Hülshoff Center for Literature. Schnitt Mia Ender. Postproduktion Niki Franking. Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.